Guten Tag, ich grüße euch. Zack, so. Technikmann nickt. Sehr gut, wunderbar. Ja, Jan Brechlin ist mein Name. Ich bin 32 Jahre alt. Ich komme aus dem schönen Rheinland-Pfalz, aus dem Westerwald, Altenkirchen, vom Missionswerk Neues Leben. Da arbeite ich, da bin ich als Evangelist angestellt. Ich bin da jetzt seit 5 Jahren angestellt und ich glaube, ich habe heute Morgen die stressigste Autofahrt in 5 Jahren gehabt. Ich muss heute noch nach Düsseldorf und musste dafür meinen Bruder abholen, weil das ist ja hier ungefähr in der Nähe von Düsseldorf, sagen wir. Stunde. Es ist auf jeden Fall näher, als wenn ich nochmal zurückfahre, meinen Bruder hole und dann darüber fahre. So, das habe ich miteinander kombiniert. Der ist kein Christ, der hat auch gar keinen Bock auf Gemeinde, deswegen sitzt er gerade noch drüben im Auto und gesagt, ich warte, bis das vorbei ist. Ja, und ich bin heute Morgen da runtergefahren. Navi hat nicht funktioniert, ich bin aus dem Gedächtnis gefahren. Dann sind wir hier rüber gegurkt mit einem Navi über den Browser, aber es gab keine Aktualisierung. Wo sind wir? Also, wir hätten eigentlich auch eine Landkarte mitnehmen können und darüber fahren können. Ich glaube, das wäre besser gewesen. Ja, dann habe ich eigentlich eine PowerPoint mitgebracht, aber ich wusste es, es wird irgendwann Probleme mit der Cloud geben. Ich habe meine Daten alle online gespeichert und meine Datei ist kaputt. Ich weiß nicht, was passiert ist. Aber ist egal. Ich wollte eigentlich zu Anfang ein paar Fotos von mir und meiner Frau zeigen. Das ist mal so ganz süß zum Anfang, ne? Dass man ein bisschen mal zum Gucken hat, was macht er eigentlich so in seinem Leben. Darum mache ich das jetzt so. Ich habe hier ein Foto von meiner Frau und von meiner Tochter. Die ist 4 Monate alt, die hat bis jetzt überlebt. Die heißt Marie und die ist am 17. März ist die geboren worden. Das ist gerade mein Lebensinhalt, meine Frau und mein Kind. Also ich habe gerade wenig Schlaf, eine harte Woche hinter mir, eine ultrakranke Fahrt hierher, aber jetzt bin ich hier. Wer hätte das gedacht? Ich habe heute Morgen hier angerufen, weil ich gedacht habe, ich schaffe es nicht. Ich habe gedacht, ich rufe mal besser an und sage mal Bescheid. Genau. Ja, ich bin bei Neues Leben angestellt für Evangelisation. Evangelist, das bin ich, das ist mein Herzensthema, weil ich eine verrückte Bekehrung hatte und seitdem über den Glauben rede, weil ich das ziemlich toll finde. Ich bin aus einem nichtchristlichen Haushalt bin ich groß geworden, habe so ein bisschen was Drogenkarriere hinter mir, so eine schlimme Jugend gehabt und so und bin dann spektakulär gläubig geworden und bin seitdem na, besser unterwegs, ja, besser als ich früher in meiner Jugend gewesen bin. Und es hat aber sehr viel in meinem Herzen verändert, hat mich sehr umgekrempelt. Und das finde ich ziemlich toll. Ich finde Jesus toll, ich finde die Bibel toll, ich finde Gott klasse, ja, Heiligen Geist finde ich auch genial. Und ich möchte, dass andere Leute das auch erfahren, dass die Christen werden. Wir leben ja alle im selben Land, in Deutschland, und wir sind gerade eine Minderheit und das passt mir nicht. Ich möchte, dass wir wieder eine Mehrheit werden. Und deswegen predige ich quasi über Evangelisation und versuche in meinem Beruf, Christen zu helfen, besser darin zu werden, damit sich am Ende mehr Leute bekehren. Ja. Gibt ja da so zwei Partien, die zusammenarbeiten. Gott arbeitet seinen Teil und wir haben unseren Teil. Und ich habe das Gefühl, wir können unseren Teil besser machen. Und darum dreht sich quasi die ganze Predigt. Ich habe einen Text mitgebracht und zwar aus 1. Petrus 3, die Verse 13 bis 17. Ja, die PowerPoint ist okay. Ich lese einfach mal den ganzen Text vor und dann erkläre ich mal so ein bisschen was zum Zusammenhang. Ich habe 4 kleine Punkte mitgebracht, die gehen wir einfach ein bisschen was durch, dann erzähle ich euch, was meine Gedanken dazu sind, was das mit uns zu tun hat und dann kriegen wir das hin. Halbe Stunde habe ich. Genau. Und zwar die Verse 13 bis 17, Kapitel 3, der erste Petrusbrief. Und wer würde euch schaden wollen, wenn ihr euch bemüht, das Gute zu tun? Wenn ihr aber trotzdem leiden müsst, weil ihr tut, was vor Gott recht ist, dann dürft ihr euch glücklich preisen. Habt also keine Angst vor ihren Drohungen und lasst euch nicht einschüchtern. Lasst vielmehr Christus, den Herrn, die Mitte eures Lebens sein. Und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, seid immer zur Rechenschaft bereit. Doch antwortet freundlich und mit dem gebotenen Respekt. Bewahrt euch ein reines Gewissen. Wenn die Leute euch dann etwas Böses nachsagen, werden sie beschämt, weil euer vorbildliches Leben mit Christus sie Lügen straft. Auf jeden Fall ist es besser, für gute Taten zu leiden, wenn Gott das so will, als für schlechte. So, das ist jetzt natürlich aus dem Zusammenhang gerissen. In dem ganzen Kapitel, da geht es so ein bisschen was um den Umgang von Christen untereinander, also die ersten Verse, und dann geht es um den Umgang von Christen in der Ehe. Ja? Und danach kommt quasi so ein Kapitel für Leiden angesichts oder trotz guter Taten. Ist mir heute Morgen nochmal aufgefallen, fand ich eigentlich ganz lustig, weil man ja in der Ehe immer so ein bisschen was Vorschub leisten muss, wenn der Partner nicht so hinterherkommt, und habe gedacht, ich leide auch für gute Taten. Aber das, ja, ich erwähne meine Frau immer in Predigten, die weiß das eigentlich gar nicht. Das wird doch nicht aufgenommen, oder? Okay. Ich glaube, sie hört das nicht nach, das ist okay. Ja. Und zwar, ich habe das eingeteilt in vier kleine Blöcke. Und zwar die ersten beiden Verse, die würde ich ganz gerne einmal durchgehen. Und zwar lese ich die nochmal vor. Da schreibt er hier: Wer würde euch schaden wollen, wenn ihr euch bemüht, das Gute zu tun? Wenn ihr trotzdem leiden müsst, weil ihr tut, was vor Gott recht ist, dann dürft ihr euch glücklich preisen. Habt also keine Angst vor ihren Drohungen und lasst euch nicht einschüchtern. So, das ist damals die Zeit gewesen. Die Christen damals haben in einer schwierigen Zeit gelebt. Die waren nämlich ähnlich wie wir in einer Minderheit. Ja? Ähnlich um sie herum gab es eine Gesellschaft, die war damals vom Polytheismus geprägt, ja, kann man beides sagen. Und wir sind heute von Pluralismus geprägt, geplagt. Ja? Wir haben uns um uns herum ganz viele Optionen. Wir sind nur eine kleine Option von ganz, ganz vielen Optionen. Wir Christen, wenn man Leute fragt, wo findest du Sicherheit, wo findest du Trost, steht Christentum nicht an Platz 1. Da sind wir leider nicht dabei. Ich glaube, da geht man eher zum Arzt oder zum Schamanen oder sonst irgendwas. Ja. Bei mir in der Gegend ist das so, in alten Kirchen habe ich mal so eine Umfrage am Bahnhof gemacht und habe Leute gefragt, wo finden sie Trost. Ach, da geht man zu Freunden. Der eine sagt TikTok. Da gibt es alle möglichen Antworten. Aber es gab, ich glaube, ich habe zufällig einen Christen getroffen, der gesagt hat, ich gehe zu meinem Pastor. Aber ansonsten sind wir eigentlich nicht in den Köpfen der Leute. Wir kommen da nicht vor. Und das ist die Zeit, in der wir leben. Und die waren damals Außenseiter, und zwar so sehr, dass sie auch oft gemobbt worden sind. Ja, die Christen damals, die ersten drei Jahrhunderte, haben unter Verfolgung gelitten. Da sind wir jetzt noch nicht. Aber es gibt ja andere Teile auf der Welt, wo das so ist. Aber ich glaube, dass wenn man es raushängen lässt, auf der Arbeit zum Beispiel oder in der Schule, oder jetzt meine Frau, die geht in die Krabbelgruppe, hat da auch verschiedene Leute, mit denen sie sich trifft, wenn sie raushängen lässt, dass sie Christ ist, dass sie in die Gemeinde geht, dass sie Meinungen teilt, die, wo sie sagt, die kommen aus der Bibel heraus, dann wird sie schon schief angeguckt. Das ist vorgestern passiert, da ging es, ich glaube, es ging nur darum, dass meine Frau mir gerne zum Mittagessen kocht. Und da war am Tisch Ruhe. Ja? Da hat sie mich noch gefragt, ob sie jetzt die feministische Welt sich zerstört hat oder ob sie da irgendwas durcheinander gebracht hat. Da gab es auf jeden Fall Leute, das war noch nicht mal eine große Sache. Sie stand noch nicht mal da und hat gesagt, ich bin Christ, sondern es ging einfach nur um die Thematik, sie hat einfach Freude daran, mir ein Mittagessen zu machen. Ja? Einfach nur, es ging um Beziehung, es ging um Ehe, und sie war einfach mit Mädels unterwegs, die da so anders unterwegs waren. Es war eine leichte, ein Tausendstel Prozent von Verfolgung, was meine Frau gespürt hat. Ja? Das war eine ganz kleine Sache. Aber dieser Brief ist an Christen gerichtet, die quasi in einer Situation leben, wo sie die Minderheit sind und wo ihre Umgebung ihrem Glauben gegenüber feindlich eingestellt ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es so, dass ich das relativ oft und häufig erlebe, dass wenn ich direkt raushaue in Gesprächen oder in Begegnungen, dass ich Christ bin, werde ich schief angeguckt. Wenn ich erstmal mit Leuten über was weiß ich was rede und die stellen im Nachhinein fest, dass ich Christ bin, dann sind die Leute meistens überrascht. Manchmal positiv, manchmal negativ. Positiv überrascht, so, ja, okay, das hätte ich jetzt nicht von dir erwartet, dass du sowas glaubst. Ja? Oder andersrum, boah, ich habe dich eigentlich für einen schlauen Kerl gehalten. Jetzt hat sich das aber doch geändert. Jetzt bist du doch ein Depp in meinen Augen geworden. Ja, das passiert. Und hier in diesem Text geht es nicht darum, dass man jetzt direkt über seinen Glauben spricht. Hier geht es in diesen beiden Versen darum, dass man für gute Dinge leidet. Ja? Dass man quasi etwas moralisch Sinnvolles in seinem Alltag tut und man dafür dumm angeguckt wird. Und ich denke, das kennt jeder von euch. Ich weiß jetzt leider nicht, was ihr beruflich alle macht. Ich könnte ja mal raten, also hier sitzt doch bestimmt ein Lehrer, oder? Ja, guck. Wir haben doch bestimmt einen Sozialpädagogen hier, oder? Ja, okay, sehr gut. Haben wir auch Handwerker hier? Handwerker? Einer? Oder es hat... Ja? Okay. Ich bin selber Handwerker, ich habe mal Schreiner gelernt und ich kenne das vom Bau. Da habe ich oft versucht, ich habe einen Choleriker gehabt, der war damals mein Chef, und ich habe oft versucht, nachdem ich Christ geworden bin, ja, das ist in meiner Lehre passiert, davor habe ich so ein bisschen was, auf gut Deutsch gesagt, drauf geschissen, und danach habe ich versucht, ein bisschen was so nach dem zu handeln, was ich aus der Bibel heraus sehe, ja, dass ich versuche, Gottes Charakter in meinem Alltag wiederzuspiegeln. Das heißt, nicht lügen, Arbeitskollegen sauber behandeln, das Material gut behandeln, die Arbeit qualitativ gut zu machen. Und so, das habe ich versucht, und es hat meinem Chef oft nicht gepasst. Es war zu langsam, ich habe gelächelt bei der Arbeit, das hat ihm nicht gepasst, das hat ihn aggressiv gemacht, ich weiß auch nicht warum. Und dafür habe ich auf jeden Fall immer einen drauf bekommen. Und dummerweise sagt dieser Text, wenn wir in solchen Situationen leiden müssen, dann sollen wir uns glücklich preisen. Das ist ziemlich leicht gesagt. Meistens hat mir das nicht so, ist mir nicht so leicht gefallen. Ja? Also wenn ich bin so vom Charakter her impulsiv und meine Reaktionen sind meistens aggressiv, meine ersten Reflexe. Ich will nicht sagen, dass das gut ist, aber so mein Naturell. Ja? Der alte Adam, könnte man sagen. Der alte Adam ist bei mir aggressiv und auf die Fresse. Und immer wenn ich in meinem Alltag quasi dann Kontra bekommen habe, habe ich auch quasi reflexartig Kontra genauso zurückgegeben. Ja? Ich bin so dieser Typ, wenn du in den Wald reinschreist, so schreit es auch zurück. So, das ist nicht gut, aber das ist so gewesen. So, und auf diese Situation, Leute, die leiden, heißt es, wir sollen uns glücklich preisen und keine Angst haben und uns nicht einschüchtern lassen. Und darauf geht es weiter ein, der Text sagt weiter, wir sollen vielmehr Christus die Mitte unseres Lebens sein lassen. Was heißt das jetzt? Hier werden wir ganz dringend ermahnt, in dieser Situation, in der wir quasi angegriffen, kritisiert oder sonst irgendwas werden, für gute Dinge, sollen wir Christus die Mitte unseres Lebens sein lassen. Das heißt, hier, man könnte auch den Text anderes übersetzen, im Griechischen steht da ein Wort, das lässt sich auch mit Herz übersetzen. Christus soll die Mitte eures Herzens sein. Das hat damit zu tun, dass dieser Text aus der hebräischen Perspektive, aus der jüdischen Perspektive geschrieben ist, und das Herz ist anders als bei uns im Westen nicht der Ort der Gefühle, sondern der Ort, an dem der Mensch plant, denkt, lenkt. Das Herz ist quasi das, was wir heute sagen würden, ist das Gehirn. Im Gehirn macht der Mensch sich seine Gedanken, da überlegt er sich, wie will ich vorgehen, wohin will ich, was vertrete ich. Und das ist damals das Herz gewesen. Für die Juden ist das Herz nicht nur der Ort der Emotionen, der Ort der Liebe, der Ort der Romantik, ja, sondern das ist der Ort, wo der Mensch sich Gedanken macht, was will ich sein. Und da sagt hier Petrus an uns, wir sollen den Christus die Mitte dieses Ortes sein lassen. Und das ist wichtig, weil wir quasi aufgerufen sind, nicht nur an einem Sonntag von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr Christ zu sein, sondern 24/7. Das heißt von 0 Uhr bis 24 Uhr, von Montag bis Dienstag bis Mittwoch bis Donnerstag bis Freitag bis Samstag bis Sonntag. So, jetzt gibt es keine Ausnahme mehr. Ja? Die ganze Existenz, meine Existenz, soll Christus widerspiegeln. Ich soll quasi eine Kopie werden. Nicht eine Kopie wie jetzt eine Plastikform und ich kriege 1:1 Kopie, sondern ich mit meinem Charakter spiegel quasi Jesus wider. Aber ich bin trotzdem noch Jan, ohne dass Jan ausgelöscht wird. Das finde ich ist ja das Tolle am Christentum, dass ich sein darf mit meinen Fehlern, mit meinen Schwächen, mit meinen Stärken und ich trotzdem Jesus widerspiegel, ohne dass ich am Ende sagen kann, ich bin Jesus. Ich bin ja nicht eine 1:1 Kopie im 21. Jahrhundert, sondern ich bin ich, nur besser. Das ist doch eigentlich nett, oder? Aber ich darf ich bleiben, das finde ich toll. Eigentlich mag ich mich, ja? Wenn ich mal nicht an mein ganzes Chaos in meinem Leben denke, mag ich mich an sich. An mich finde ich mich toll, ich bin zufrieden, ich habe eine tolle Charakter-Positivity. Ja? Muss man ja auch haben. So, und das heißt, wenn wir jetzt quasi Jesus Christus die Mitte unseres Herzens sein lassen sollen, dass ich Jesus für das, was er steht, die Prinzipien, die er verkörpert, quasi hier reinnehme. In das, wie ich denke, wie ich plane, wie ich quasi bin. Und das nehme ich dann mit an jeden Ort, an den ich gehe. Ja, sei es jetzt die Arbeit, sei es die Schule, sei es die Krabbelgruppe oder was auch immer. Ja. Kaffee oder sonstiges. Und ich kann mal Fleisch dran packen. Ja. Also für mich damals, als ich Christ geworden bin, war zum Beispiel einmalig, dass Jesus Christus gearbeitet hat und seine Arbeit geliebt hat. Ja, wir reden oft über die 3 Jahre, wo der als Messias unterwegs gewesen ist, und wir vergessen oft, dass der 20 Jahre als Zimmermann geackert hat. Zufällig habe ich fast denselben Beruf wie der, und ich fand es toll, dass er seine Arbeit liebt, und das habe ich quasi mitgenommen auf meine Arbeit. Das ist ein Prinzip für mich. Jesus, jemand, der qualitativ und toll arbeitet. Oder ein anderes Ding, Jesus Christus, oder was ich aus der Bibel gelernt habe, ist zum Beispiel das perfekte Ebenbild Gottes. Jesus ist quasi die perfekte Kombi aus Gott und Mensch. Und daraus kann ich schön ableiten, ja, dass ich das auch widerspiegeln kann. Der Mensch ist geschaffen worden als Ebenbild. Das heißt, er hat Kreativität, er hat Intelligenz, er hat eine Würde. Im besten Falle ist das alles ja irgendwie vorhanden. So, das ist auch in mir prozentual ein bisschen was vorhanden. Aber das ist nicht Zufall, dass das so ist, sondern ich spiegel quasi Gott wieder. Und das nehme ich mit in meinen Alltag rein. Ich gehe quasi auf die Baustelle und ich spiegel Gott wieder. Ich bin sein Botschafter, ich bin derjenige, durch den Gott an dieser Welt arbeitet. Das sind so ein paar kleine Prinzipien. Ja? Oder zum Beispiel Vergebung. Oder diese krasse biblische Selbstreflexion, dass ich quasi zu Gott gehen kann und sagen kann, ich bin ein Sünder. Dass ich ein Ebenbild bin, dass ich eine Würde habe, aber dass ich gleichzeitig auch Sünder bin. Dass ich das mit auf die Arbeit nehmen kann, hilft es mir dann, quasi Fehler zum Beispiel vor anderen Leuten zuzugeben. Das war bei mir wirklich ein krasser Wandel. Vorher war ich so ein Otto, der immer versucht hat, alles wegzuschieben, habe immer versucht, Ausreden zu finden. Und ich habe gemerkt, es hat was mit mir gemacht. Ich bin Christ geworden durch Buße, durch eine krasse Sündenerkenntnis. Und das nehme ich mit auf meine Arbeit. Das heißt, wenn ich auf der Arbeit Fehler mache, muss ich nicht irgendwie noch lange mich verteidigen, weil ich bin Ebenbild Gottes, ich verliere meine Würde nicht. Ich kann aber, weil Gott eh schon meine Fehler weiß, das erst recht auch anderen Leuten präsentieren. Warum nicht? Wenn Gott es weiß, dann kann ich auch auf der Arbeit einfacher zugeben, dass ich Fehler gemacht habe. Und das wird Auswirkungen haben. Und das ist quasi das, was hier in diesem Text gemeint ist, dass wir die Prinzipien, die wir aus der Bibel herausleben, lesen, dass wir die 24/7 ausleben. Dass wir uns Gedanken machen, wer bin ich, was vertrete ich, wen will ich widerspiegeln, und das mitnehmen an den Ort, wo auch immer ihr unterwegs seid. Ich weiß es nicht. Und dann sagt der Text Folgendes: Und wenn man euch dann nach eurer Hoffnung fragt, seid immer zur Rechenschaft bereit. Das heißt also, wenn ich im Alltag unterwegs bin und ich spiegel diese Prinzipien wieder, werden Leute kommen und mich fragen. Die werden mich nach meiner Hoffnung fragen. Hier im Griechischen steht ein dann. Das ist eine ganz klare Konsequenz. Das ist kausal. Das heißt, das eine führt zum anderen. Geil, oder? Grammatik. Herrlich. Wer hätte das gedacht, dass ich irgendwann nochmal Bock auf Grammatik habe, aber das ist so. Und dann ist es an uns, steht hier der Auftrag, seid immer zur Rechenschaft bereit. Rechenschaft, das steht im Griechischen Apologia, daher kommt der Begriff Apologetik. Die Apologetik, die christliche Apologetik, ist quasi die Verteidigung des christlichen Glaubens, und das ist ursprünglich verwendet worden in einem Gerichtsprozess. Also jemand, der quasi angeklagt worden ist und der dann eine Verteidigungsrede gehalten hat, der hat eine Apologie abgegeben. Das hat nichts mit Apology zu tun, also sich entschuldigen, sondern in dem Sinne, dass ich quasi mich verteidige. Oder vielleicht in dem Sinne sogar mit entschuldigen, nicht wie wir es verbinden, sondern dass ich jetzt sorry sage, sondern dass ich mich von Schuld befreie, von dem, was mir angeklagt worden ist. Und das ist unser Auftrag. Ja? Unser Auftrag ist quasi, dass wenn Menschen uns fragen, warum bist du eigentlich so? Ja, man setze X ein, das Wort X, vielleicht sagen Leute ja, vielleicht bist du behindert, dumm oder vielleicht auch toll oder was auch immer. An uns können ja viele verschiedene Sachen in der Öffentlichkeit auffallen. Ja? Ihr seid ja 24/7 nicht mit mir unterwegs, ihr kennt mich ja nicht, aber ich muss ja mit mir leben. Und ich weiß, dass es unterschiedliche Momente im Tag gibt, wo man verschiedene Sachen in meinem Leben herauslesen könnte. Ja? Also beispielsweise habe ich eine große Klappe. Ich rede oft schneller, als ich denke und habe oft das Problem, dass ich manchmal sage ich was Lustiges und manchmal sage ich was richtig Dummes. Und je nachdem, zu welcher Zeit man mich trifft, kann man unterschiedliche Erfahrungen mit mir machen. Ich wünschte, es wäre 100% immer nur gut, aber es ist leider nicht so. Und je nachdem können Leute mich nach verschiedenen Sachen fragen. Und dann soll ich zur Rechenschaft bereit sein. Dann soll ich bereit sein, quasi zu erklären, warum bin ich, wie ich bin. Und ich bin so, wie ich bin, weil ich einerseits Jan bin, aber auch, weil Jesus Christus mich verändert hat, weil ich Gott kennengelernt habe und der mich umgekrempelt hat. Also das heißt, ich bin umgezogen, ich habe früher in Linz am Rhein gewohnt, am Rhein, dickes Rheinland. Wenn ich jetzt im Westerwald wohne, kann es sein, dass ich Leute treffe, die ich 10 Jahre nicht getroffen habe und die sehen dann, okay, der Typ hat sich verändert. Meine Frau, die kriegt das nicht immer mit, weil wir jeden Tag miteinander leben. Die sieht nicht immer die positiven Veränderungen, aber andere Leute, die ich lange nicht getroffen habe, sind dann geschockt, wie ich unterwegs bin. Ja? Keine langen Haare mehr, nette Schuhe, nicht mehr böse T-Shirts. Ja, ich muss nochmal zum Friseur, der Bart ist jetzt nicht der gepflegteste, aber es gibt halt einfach Sachen, die man da sehen kann. Und dann werde ich manchmal gefragt, was ist passiert? Und dann kann ich erzählen, ja, okay, ich habe das und das gemacht, ich habe einen Ortswechsel gemacht oder ich habe geheiratet oder ich habe jetzt eine Tochter bekommen. Aber eigentlich versuche ich zu erklären, was hauptsächlich passiert ist, dass Gott mich verändert hat. Und das ist so. Ich habe vielleicht an manchen Sachen selber mitgewirkt, aber ich glaube insgesamt, dass Gott mich verändert hat. Nicht so sehr, dass ich nicht mehr ich bin, aber der hat mich doch schon umgekrempelt. Und das finde ich ziemlich nice. Und es kann auch manchmal sein, dass uns Leute begegnen. Also ich habe mal im Studium bei der Post gearbeitet und es kann manchmal sein, dass Leute auf der Arbeit, die wissen, dass du Christ bist und die kommen einfach mit irgendwelchen Sachen. Ich hatte immer das Gefühl, dass die mich behandeln, als wäre ich irgendwie ein Seelsorger oder als so ein Pfarrer. Die kamen immer und haben ihren Kram bei mir abgeladen. Das waren Beziehungsprobleme, der Vater ist gestorben, die Mutter hat Krebs, das Kind ist krank oder was auch immer. Und das kam immer ohne Einleitung. So als ob ich hier irgendwie so Seelsorgeautomat stehen habe oder sowas. Und Leute kamen aber zu mir und haben quasi ihren Kram bei mir abgeladen. Und manchmal kam auch die Frage zum Beispiel, wie kann Gott das zulassen, dass meine Mutter jetzt, was weiß ich, was für Lymphdrüsenkrebs hat oder sonstige Dinge, ja. Oder jetzt beispielsweise, ich fahre jetzt nach Düsseldorf, nicht weil ich da einen tollen Termin habe, ich treffe mich mit meiner Oma und meiner Mutter, sondern weil jetzt die Tage mein Opa gestorben ist. Und ich weiß genau, da gibt es gleich ganz viel Geflenne und Geweine und wir liegen uns in den Armen und die Situation ist emotional aufgeladen. Und ich habe jetzt schon richtig Schiss, dass gleich meine Oma mir tief in die Augen guckt und fragt, wieso hat Gott das zugelassen? Weil mein Opa, der ist nicht normal gestorben, sondern der ist gestürzt Anfang dieses Jahres und hat sich hier einen Halswirbel gebrochen. Dann wurde er operiert, dann kam der in ein Altenheim, musste Übungen machen und ist bei diesen Übungen nochmal böse hingefallen. Und das war jetzt letzte Woche und hat sich irgendwas krass gebrochen und lag im Krankenhaus und hat gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Ich bin jetzt raus und dann gab es irgendwie noch einen Tag, wo meine Oma ihn besucht hat, die haben noch einen Kuss ausgetauscht und dann ist er einfach eingeschlafen, also Herz hat aufgehört und das war für uns alle ein Schock, weil wir haben am selben Tag noch darüber geredet, wie kriegen wir es jetzt hin, wo kann der nach Hause kommen, bei wem kann er schlafen und ja, das ist die Situation, die ich gleich gehe und ich habe Schiss, dass einfach die Frage kommt, wie kann Gott das zulassen, weil ich einfach nicht weiß, was ich dazu sagen soll. Ich habe mir eine Antwort intellektuell zurechtgelegt, ja, der freie Wille, die Menschheit, Situationen, die Welt ist in einem Ungleichgewicht und so. Aber was bringt das? Wie soll ich das meiner Oma erklären? Das bringt gar nichts. Und ich habe Angst vor dieser Situation, dass ich gleich gefragt werde. Und ich werde wahrscheinlich sagen, ich weiß es nicht. Aber es kann auch sein, dass mich in meinem Alltag jemand fragt, der zum Beispiel ein echtes intellektuelles Problem mit diesem hat und gar nicht aus der Situation herauskommt, dass gerade bei ihm jemand gestorben ist. Und für solche Fälle ist es gut, Antworten parat zu haben. Antworten, die quasi vorbereitet sind. Man muss das Rad nicht neu erfinden. Also falls jemand diese Nervosität kennt, gefragt zu werden, meine Frau hat das auch, die hat immer Angst, mit ihren Mädels vom Geburtsvorbereitungskurs unterwegs zu sein, und die hat immer Angst, dass die gefragt wird, irgendwas zur Bibel oder irgendwas zur Kirche oder sowas. Sie ist halt immer richtig nervös. Und ich versuche sie dann immer darauf vorzubereiten. Da gibt es zum Beispiel so tolle Bücher, wie von Timothy Keller, Warum Gott zum Beispiel. Man muss sich ja diese harten Antworten ja nicht selber erarbeiten, das haben andere Jungs schon gemacht, andere Leute schon vor uns. Und seit 2000 Jahren sind die Antworten dieselben. Man muss nur gucken, wo die sind. Und es gibt da so tolle Bücher, die sind richtig anfängerfreundlich, die kann man sich durchlesen und dann kann man sich diese Antworten versuchen zu merken oder man redet mit anderen Christen darüber und dann ist man besser vorbereitet in so einer Situation, wo jemand quasi fragt, warum XYZ, ja. Und mir ergeht es so, dass wenn ich es geschafft habe, so eine Antwort zu geben, dass ich die in, die ist dann richtig abgespeichert. Das ist wie so ein Werkzeugkasten, wo ich dann verschiedene Werkzeuge habe und die wachsen einfach mit der Zeit. Und das ist richtig toll. Das heißt, wenn ich bei einer Situation eine tolle Antwort gegeben habe, habe ich das auch abgespeichert für die nächste. Das heißt, ich will nicht sagen, dass man Leute abfrühstücken muss, aber dann habe ich schon mal was parat, was ich liefern kann. Und so wird das quasi immer krasser, immer besser, dieses zur Rechenschaft bereit sein. Das ist wie ein Handwerker mit 60 Jahre Erfahrung, der einfach, den schickst du auf die Baustelle, völlig egal, was passiert, der regelt das. Ja? Und das kann man auch machen mit dem Glauben. Und ich sag euch, dass ich schwebe 3 Tage 10 Zentimeter über dem Boden, wenn ich so eine Situation hatte, wo ich eine gute Antwort abgeliefert habe, wo mich jemand was Schwieriges gefragt hat über mich, über den Glauben, über die Bibel, ja? Dann kurz nachgelesen irgendwo und die Person ist zufrieden, es hat ihr irgendwas gebracht, boah, das gibt mir richtig viel. Dann liege ich nachts in meinem Bett, ich weiß nicht, ob ihr diese Situation kennt, wo dann die Frau sich denkt, denkt mein Mann an andere Frauen? Nein, ich denke daran, wie geil ich da eine Antwort abgeliefert habe und wie ich einer Person geholfen habe, näher zu Gott zu kommen. So, aber sie denkt sich halt, ich denke an andere Frauen, das ist okay. Ja, und so kann das Ganze mit der Zeit wachsen. Und das Tolle ist, wir haben hier nicht nur die Ermahnung, dass wir Jesus die Mitte unseres Herzens sein lassen sollen. Wir haben hier nicht nur die Aufforderung, dass wir Antworten geben sollen, sondern dieser Text liefert uns sogar noch eine Antwort darauf, wie soll ich denn eigentlich antworten? Es kann ja sein, dass du so eine Person bist, die viele Antworten parat hat, aber du bist schlecht im Überbringen davon. Im Apologetik, in diesem Bereich der Verteidigung des christlichen Glaubens, gibt es so 2 unterschiedliche Typen. Das ist der eine, der zwar Antworten weiß, aber sich nicht traut. Und dann ist der andere, der Antworten auswendig lernt und der ist gar nicht so interessiert an der anderen Person, sondern der hat richtig Bock auf Fetzerei, so auf Diskussion und so. Und da fallen in diesem Bereich immer Leute quasi entweder von der einen Seite oder von der anderen Seite vom Pferd. Und ich bin so einer, ich habe immer Bock auf Diskussion und so eine kleine Schlacht oder so, da bin ich immer dabei. Und hier kommt eine richtige Klatsche für mich. Denn dieser Text sagt, doch antwortet freundlich und mit dem gebotenen Respekt. Bewahrt euch ein reines Gewissen. Oh mein Gott. Wenn die Leute euch dann etwas Böses nachsagen, werden sie beschämt, weil euer vorbildliches Leben mit Christus sie Lügen straft. Auf jeden Fall ist es besser, für gute Taten zu leiden, wenn Gott das so will, als für schlechte. Also, wie sollen wir quasi reagieren, wenn wir konfrontiert oder befragt werden? Der Text macht es ziemlich eindeutig, freundlich und mit Respekt. Warum habe ich so gemacht? Weil das für mich eine Herausforderung ist. Ja, ich bin nicht so, ich weiß nicht, wie ihr so tickt. Meine Frau ist das Gegenteil von mir. Sie ist immer eher so die Person, die quasi nichts sagt. Ja. Sie ist eher die schüchterne Person, ich bin eher die Person, die einfach platzt. So, und ja, das soll ich nicht machen. Ja. Ich komme leicht in diese Situation, dass ich meine, jemand befragt mich und greift meinen persönlichen Glauben an, aber das ist gar nicht der Fall, sondern jemand hat einfach eine Frage. Und in diesem Fall soll ich respektvoll antworten. Ich soll mir ein reines Gewissen bewahren. So, ich weiß nicht, wie ihr tickt, Ich würde sagen, auch, ihr sollt euch ein reines Gewissen bewahren, ihr sollt freundlich und mit Respekt quasi antworten. So, das mit dem Gewissen hier ist ziemlich toll, weil das spricht unterschiedliche Charaktere an. Ja, mein Gewissen wird immer angeregt, wenn ich mal wieder jemanden beleidigt habe oder ich habe wieder einen zu sarkastischen Witz gebracht oder ich habe ein dummes Wort gesagt. Dann habe ich meistens direkt danach ein schlechtes Gewissen und die Zeitspanne, in der ich mich entschuldige, die wird einfach immer kürzer. Früher hat es einen Tag gedauert, dann bin ich auf die Person zugegangen, jetzt mache ich das innerhalb von 20 Minuten, manchmal auch einfach direkt. Es fällt einem ja sofort auf. Es ist ja nicht so, als ob das jemand einem sagen muss. Meistens wissen wir, jetzt habe ich gerade was Dummes gemacht. Meine Frau andersrum, die ist der Schweigende, die geht aus einem Gespräch raus und denkt sich, Mann, hätte ich mal besser was gesagt. Ja, hier nicken Leute, ja, ähnlicher Charakter, ähnliche Probleme, sehr gut. Ey, da kann man nur sagen, wenn das Gewissen bei dir brodelt, wenn du nichts sagst, dann würde ich sagen, sag was. Und zwar freundlich und mit Respekt. Du bist dann eben herausgefordert, was zu sagen. Vielleicht bist du eine Person, von der ich gar nicht weiß, was du für ein Problem hast. Wenn dein Gewissen sich regt, überleg, warum regt sich dein Gewissen und mach es fürs nächste Gespräch besser. Und so kann es einfach mit der Zeit wachsen, dass wir quasi in der Lage sind, in schwierigen Situationen, wenn wir konfrontiert werden, nicht direkt zu platzen, nicht in Verteidigungsmodus zu gehen, dass wir Jesus 24/7 widerspiegeln, dass wir die Antworten vielleicht sogar mit der Zeit lernen und dass wir die auch noch auf eine richtig nice Art rüberbringen, sodass jemand auch noch danach Bock hat, mit uns zu reden. Das war für mich immer die Herausforderung. Nicht jeder möchte mit mir zweimal reden. Ich habe lange gebraucht, um das zu verstehen. Ich habe immer gedacht, das liegt an den anderen. Aber ich bin auf jeden Fall das Problem. So, und dann haben wir hier noch was. Der letzte Nachsatz, ich finde, der passt nicht so ganz rein, aber ich will den erklären. Hier steht nämlich, auf jeden Fall ist es besser für gute Taten zu leiden, wenn Gott das so will, als für schlechte. Wenn die Leute euch etwas Böses nachsagen, werden sie beschämt, weil euer vorbildliches Leben mit Christus sie Lügen straft. Dafür habe ich eine Anekdote aus der Zeit bei der Post. Ich habe lange bei der Post gearbeitet und hatte, ich glaube, wir waren 20 Kollegen in der Halle. Und da hatte ich noch einen anderen Typen, der war auch Christ. Wir waren quasi die einzigen Christen und das wusste einfach jeder. Jeder wusste, das sind die Ottos, die sonntags keine Zeit haben, weil die sonntagmorgens im Gottesdienst sitzen. Die können samstagabends nicht mit uns saufen, weil die früh raus müssen. So, und wir haben auf der Arbeit, da gibt es so, ihr kennt das alle, ihr habt alle einen Haushalt, es gibt viel Werbung. Ja? Und es gibt so etwas, das nennt sich Dialogpost. Dialogpost ist kein richtiger Brief von einer Person an eine andere, sondern eine Firma möchte quasi werben und schickt dann eben eine Dialogpost an einen Haushalt. Das sind diese Dinger zum Beispiel von Mediamarkt, einfach eine Seite, DM verschickt die auch gerne oder PayPal, da ist nicht drin. Jeder sieht sofort, das ist Werbung. Und für den Postboten ist das richtiger Abfuck, weil du weißt ganz genau, ich gehe dahin, der holt es raus, Mülltonne. Der Weg ist so unnötig. Ja? Aber von den Dingern haben wir am Tag 2.000, 3.000 Stück. Und das geht an die Substanz, das geht an die Nerven. Und es gibt auch Kunden, die stehen schon am Briefkasten, nehmen es dir aus der Hand, zerreißen es und tun es einfach in den Briefkasten. Und das frustriert. Und dann habe ich einen Arbeitskollegen gehabt, der hat diese Dinger nicht mehr zugestellt. Der hat die gesammelt in einer großen Kiste. Und dann gab es eines Tages, hat es jemand gesehen, da hatte der so einen Müllsack voll. Und da war, keine Ahnung, von 2 Wochen halt eben diese Billigdinger, diese Werbung halt drin. Und dafür wurde er natürlich ermahnt. Und das hat ihm nicht gepasst und er hat sich böse dafür rechtfertigt. Und das war eben dieser Christ. Und das haben Leute gesehen und haben den Kopf geschüttelt. Und dann bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, ey, hör mal zu, guck mal, wir zwei hier sind die einzigen Christen. Die Leute gucken auf andere Leute herab durch unser Verhalten. Wir stehen hier und repräsentieren Gott und die Kirche. Leute werden durch unser Verhalten eine Meinung haben über andere Christen. Und dann habe ich ihm versucht zu erklären, mach das bitte nicht. Wenn du einen auf den Deckel kriegst und du hast was falsch gemacht, dann schluck's runter. Du hast einen Fehler gemacht, entschuldige dich. Wenn du einen auf den Deckel kriegst und du hast kannst nichts dafür, dann schluck's einfach runter. Das ist halt einfach so. Und habe ihm dann versucht, das zu erklären. Und er hat gesagt, das sieht er nicht ein. Privat ist er Christ und auf der Arbeit ist er nicht Christ, weil er gelernt hat, dass man privat und berufliches voneinander trennen muss. Das ist so böse, das kann man sich gar nicht vorstellen. So einer, das geht gegen alles, ich weiß es nicht. Ja? 24-7 Christsein sieht er nicht so. Ja? Der hat Christsein von, keine Ahnung, Ausnahme von 9-to-5, von 8 bis 16 Uhr ist er halt, was weiß ich, ein Monster? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. So, das war eben sein Ding. Und ich habe, ja, ich habe für mich einfach das mitgenommen, ich will so nicht sein. Wenn ich einen auf den Deckel kriege und ich habe einen Fehler gemacht, entschuldige ich mich. Wenn ich einen auf den Deckel kriege und ich habe nichts gemacht, dann schlucke ich es einfach. Wenn jemand einen auf den Deckel kriegt und er hat nichts gemacht, dann springe ich ein. Aber für mich will ich den Anspruch haben, dass ich im Leiden trotzdem Gottes Charakter quasi widerspiegel. Und ich finde, im Leiden, da zeigt sich auch so richtig, aus was für einem Holz man geschnitzt ist. Also Leiden, ja. Leiden in Anführungszeichen. Jetzt hier, wenn man in einer Arbeitssituation ist und man kriegt einen auf den Deckel, das ist ja noch halbwegs. Aber wir gehen ja alle durch dasselbe Leben. Wir machen alle dieselben Erfahrungen und es passiert überall. Man kann dieses Leben nicht leben, ohne dass man irgendwie einen Mist erleben muss. Und in diesen Situationen zeigt sich, aus was für einem Holz wir geschnitzt sind. Und ja, ich hoffe, dass ich das heute Nachmittag machen kann, wenn ich da mit meiner Familie bin, weil da ist gerade Land unter. Ich hoffe, dass ich es hinkriege, in Würde zu trauern, keine dummen Sachen zu sagen. Ich will, dass Leute in meinem Leben sehen, dass Gott existiert und dass er was mit mir macht. Und ich will Hoffnung widerspiegeln, ich will Gottes guten Charakter widerspiegeln, ich will all diese guten Dinge, die ich aus der Bibel herauslese. Und ich will es auch nicht billig machen. Ich will auch zum Beispiel Sünde nicht verleugnen. Ich will das gesamte Bild, ja, die gesamten zwei Seiten der Menschheit möchte ich in Würde ansprechen können. Und ich hoffe, dass ich das heute hinkriege. Das ist, müssen wir mal schauen. So, jetzt habe ich eigentlich eine Zusammenfassungsfolie, auf der ich schön nochmal meine vier Punkte pädagogisch, wertvoll und farblich voneinander abgehoben darstelle. Aber ich will die einfach nochmal so zusammenfassen. Wo auch immer du bist, ja, keine Ahnung, wo du im Leben stehst, ich wünsche dir, dass du in der Lage bist, wenn eben die harten Zeiten des Lebens auf dich einprasseln, dass du es schaffst, das zu schlucken und Gott wiederzuspiegeln. Und ich hoffe, dass Leute das sehen werden, ich glaube, dass Leute das sehen werden und dass Leute auch dann ansprechen werden. Das mag alle 10 Jahre vielleicht mal passieren, das mag alle 2, 3 Jahre mal passieren. Ich wünschte, es wäre wöchentlich, aber es ist auch bei mir nicht so oft. Dann werden Leute fragen, wieso? Wieso bist du so? Warum gehst du nicht zu Boden? Warum hast du immer ein Lächeln im Gesicht? Was ist es? Und ich hoffe, dass du es schaffst, dass ihr es schafft, in der Gemeinde, alleine, im Hauskreis oder wo auch immer ihr seid, euch Antworten zu erarbeiten und vor allem die rauszuholen. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Ich bin davon abhängig, dass der Heilige Geist in meinem Leben wirkt. Ja? Der muss. Wenn der nicht zu den richtigen Zeitpunkten die Sachen rausholt, dann bin ich verloren. So. Aber ich vertraue darauf, dass er es tut. Und das wird er auch bei euch tun. Und ich wünsche euch das sogar. Ich wünsche euch Nicht-Christen, die so richtig herausfordernd sind, weil an denen wächst man. Richtig nervige Leute, das ist toll. Die muss man in seinem Alltag haben, die dann zu den schlimmsten Zeitpunkten die schlimmsten Fragen stellen oder vielleicht auch nicht ganz so schlimm, ja? Aber einfach Leute, die einen so ein bisschen kitzeln. Und das wünsche ich euch, weil Deutschland Leute wie uns braucht, die mit dem gebotenen Respekt, mit der richtigen Würde, mit der richtigen Art die richtigen Dinge zum richtigen Zeitpunkt sagen können. Und das in den schlimmsten Situationen. Und das wird passieren. Und dabei wünsche ich euch Gottes Segen, dass ihr das hinkriegt. Und dann wird Gott auf jeden Fall unsere Bemühungen segnen. Das werden wir vielleicht nicht immer sehen. Aber irgendwann im Himmel, dann treffen wir auf die ganzen Leute, die alle durch uns zum Glauben gekommen sind. Ja? Dann hat mal hier ein kleines Zahnrad gewirkt, hier eine Kleinigkeit oder hier so ein bisschen was. Ja? Da freue ich mich drauf. Und ja, dabei wünsche ich viel Vergnügen, denn morgen früh geht's los. Gottes Segen euch.